dann stand ich eben vor dieser Situation, dass die Person gesagt hat, ja, sie sind ja heute hier so mit so einem leichten, ich möchte jetzt nicht sagen überheblichen Lächeln, aber mit einem Unterton auf jeden Fall, der mir ein Signal gegeben hat, der so sagte, ja, sie zeigen uns ja heute mal, wie so Social Media richtig funktioniert und warum das für uns so wichtig ist. Und da war ich eben sehr klar und habe zu denen gesagt, nee, ich zeige ihnen heute nicht, wie Social Media funktioniert, sondern ich zeige ihnen, wie wir ihr Geschäftsmodell retten, weil das ist in großer Gefahr oder wie wir ihr Unternehmen retten.
Lieber Hans, herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe-Folge von SMP Leader Talks. Es ist mir eine Freude, mit einem echten Social-Media-Experten zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, du sagst ja, dass Social Media kein Nischenphänomen mehr ist. Und wenn wir anschauen, dass über 5 Milliarden Menschen inzwischen irgendwo auf irgendwelchen Plattformen unterwegs sind, dann verstehe ich deine Aussage, dass Social Media kein Accessoire sein darf, sondern ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Ja, das ist eine taffe Aussage. Du bist auch professionell, glaube ich, damit betraut, Geschäftsmodelle erfolgreicher zu machen und das unter anderem durch Social Media. Was bewegt sich da? Und ich bin ja selbst seit einigen Jahren auf Social Media sehr, sagen wir, intensiv unterwegs und würde gerne deine Erfahrungen vielleicht einschätzen. In der Reflexion der letzten 10 Jahre, hat sich was verändert?
Ja, also in den letzten 10 Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Vor allem sehen wir eben, dass es ja wahnsinnig viele Veränderungen, also oder Verschiebungen gibt in der Art und Weise, wie Medien konsumiert werden. Und da spielt natürlich Social Media eine ganz, ganz große Rolle. Wir sehen inzwischen, dass zum Beispiel in den USA die Anzahl der Stunden, die auf Social Media verbracht werden, schon vor dem liegen, was TV beispielsweise ist. Das ist in Deutschland noch nicht so. Aber wenn wir uns die Kurven anschauen, wie die sich bewegen und wie die sich auch seit Jahren bewegen, dann sind wir auf dem Weg dahin. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir von Social Media als Leitmedium sprechen sollten für unsere Gesellschaft. Und das sieht man auch inzwischen natürlich in allen politischen Diskursen, in allen gesellschaftlichen Diskursen und Co., dass Social Media auf jeden Fall ja ganz gesellschaftlich eine riesengroße Rolle spielt und somit einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen hat, auf unser Denken hat, auf die Business-Entscheidungen, die wir treffen sollten, hat. Und das wird eben häufig noch nicht ernst genug genommen.
Du sagst, dass bei uns noch mehr ferngeschaut wird im Vergleich zu Social Media Konsum. Ist das nicht unterschiedlich, je nach Generation?
Ja, doch, das ist schon sehr, Generation spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man darf es nur nicht überschätzen, so sage ich es mal oft, wie hoch der Altersfaktor dabei eine Rolle spielt. Es ist mittlerweile so, dass auch 29% der 70-Jährigen und älter mindestens einmal die Woche Social Media nutzen. Und das ist immer so ein Fakt, wo viele sagen, wie 30%, fast 30% irgendwie der über 70-Jährigen nutzen auch Social Media wöchentlich. Ja, das ist so. Also es sind sehr, sehr, es geht durch alle Altersstrukturen durch. Natürlich ist es am stärksten, wenn man jetzt sich 14 bis 29 anschaut und Co., da ist die Nutzung am stärksten, aber es zieht sich durch alle Schichten. Also Social Media ist kein Phänomen der jüngeren Generation mehr, schon lange nicht mehr.
Absolut, Hans, meine Botschaft ging eh in die andere Richtung, dass die jungen Menschen kaum noch fernschauen. Das war die Botschaft.
Ja, absolut. Also man hat natürlich Streaming-Angebote und Co., aber lineares Fernsehen, da sehen wir ja generell große Verschiebungen. Also erst zuletzt haben wir die große Kündigungswelle bei RTL, haben viele mitbekommen und waren überrascht. Das sind ehrlich gesagt Veränderungen, die mich wenig überraschen, weil wir eben sehen, in den Stellen, beispielsweise jetzt, wenn wir um das Ereignis sprechen oder über das Ereignis sprechen, dann sehen wir die Stellen, die erhalten geblieben sind, drehen sich sehr viel um die Streaming-Angebote, um RTL Plus und Co. Und man sieht doch sehr viel Ausscheiden bei den Live-TV-Sendungen, bei diesen Themen, wo einfach die Augen mittlerweile an anderer Stelle sind und eben nicht mehr auf den linearen TV.
Du schreibst in deinem Buch, dass wie so eine Verschiebung vom Social Graph zum Content Graph in der Medienwelt erlebt haben. Kannst du bitte die beiden Phänomene erläutern und auch vielleicht begründen, worin das liegt?
Ja, Also früher hat man vor allem sich Social Media eben angeschaut auf einer Ebene, beziehungsweise die Algorithmen waren so aufgebaut. Wenn man sich das mal beim ersten Facebook-Algorithmus und Co. anschaut, dann war das wirklich so, da ging es um soziale Verbindungen. Das heißt, du bist mit Martina befreundet, Martina ist mit Paul befreundet und dadurch haben wir die Sachen gesehen, die wir untereinander gepostet haben. Also das war diese soziale Connection, das soziale Network, so wie es ja auch heißt, Social Network. Das ist, war der übergreifende Faktor. Also mit wem bist du vernetzt, wie viele Follower hast du und Co., das hat eine Rolle gespielt. Heute ist es nicht mehr so. Heute sind die Algorithmen darauf ausgelegt, herauszufinden, was du für Interessen hast, für Passionen hast, für Themengebiete, die dir gefallen, wo du ja eine Leidenschaft für hast und Co. Und dann wird dir unabhängig davon, wie, ob du der Person schon folgst oder ob die Person schon eine große Reichweite hat. Aber wenn das Video zu deinem Interessengebiet passt, dann wird es dir ausgespielt und dann wird geschaut, wie lange interagierst du damit, beziehungsweise wie lange schaust du das Ganze oder schaust du es mehrmals und Co. Und dadurch werden dir dann mehr oder weniger von diesen Themen ausgespielt. Und so kuratiert sich das ganz individuell mittlerweile bei jedem, wie der Feed aussieht, beziehungsweise was er an Content oder sie an Content ausgespielt bekommt. Und das ist so ein Stück weit die Verschiebung, die stattgefunden hat. Also weg von einem reinen Social-Graphen, so nennt man das, also weg von der Ausrichtung auf soziale Beziehungen hin zu einem Interessensgraphen, also einem Content-Graphen, wo man eben sieht, welche Inhalte ausgespielt werden, basierend auf den Interessen, die der Algorithmus glaubt, uns zu unterstellen. Aber meistens ist da eine ziemlich große Überschneidung mit dem da, was auch in der Realität ist. Und das hat natürlich sehr, sehr viel auf Social Media verändert. Dadurch ist es möglich eben heute, dass du mit 3 Followern Videos haben kannst, die Hunderttausende von Menschen anschauen, weil es eben nicht mehr darum geht, wie viele Follower du hast, sondern wie gut bzw. wie interessant für eine bestimmte Gruppe dein Content ist.
Ist die Gefahr nicht dabei sehr groß, dass man so eine Algorithmenjagd dann verfolgt und immer emotionalere, politisch spaltendere und vielleicht aggressivere Videos erzeugt, die oder Contents, die einfach mehr Aufmerksamkeit erzeugen, weil Aufmerksamkeit ist ja die Währung des Social Media, ja.
Ja, absolut. Also wenn man sich das anschaut, sieht man auch ganz, ganz klar, es gibt da so eine so schöne Studien, die zeigen, dass Leute früher, also der Hauptgrund, warum Leute früher auf Social Media waren, war mit Freunden und Familie im Kontakt zu sein. Heute ist es nicht mehr so. Also der Hauptgrund, warum Leute auf Social Media sind, ist um unterhalten zu werden, beziehungsweise mehr von ihren
Oder
Interessen und Co.
informiert zu werden.
Genau, mehr von ihren Interessen und Co. zu erfahren. Und also spezifisch ist es Unterhalten, ist das Thema, was worauf die Leute Wert legen. Es ist Information spielt da auch mit rein, aber der spezifische Laut in den Studien oder das, was man sieht, ist wirklich Unterhaltung, was eine große Rolle spielt. Und da spielt natürlich Polarisierung mit rein. Klar, es macht Sinn, wenn etwas emotionaler ist, wenn etwas mehr aufgeladen ist, dann kann es besser performen. Das ist aber auch nicht pauschal die Realität. Die Leute müssen immer einen Mehrwert für sich mit herausziehen. Also ich habe was gelernt, ich wurde unterhalten, ich habe etwas mitgenommen. Das kann eine große Rolle spielen. Das heißt aber nicht immer, dass pauschal das ja stärker emotionalisiert und stärker ja politisiert auch sein muss. Das kann ein Stilmittel sein, ja, ist aber kein pauschaler Zusammenhang, so möchte ich es mal nennen.
Das kann ich auch nicht behaupten. Ich habe nur immer wieder beobachtet, mit wie viel emotionale Aufladung die Kommentare geschrieben werden. Und dann denke ich mir, das ist keine Unterhaltung mehr, das ist manchmal so ein Klassenkampf, ja, bei den Menschen, ja.
Ja, also ich glaube, Kommentarkultur generell auf Social Media ist Wahnsinn. Also selbst wenn ich das auf meinen eigenen Channels sehe, wie viele wahnsinnige Kommentare ich jeden Tag bekomme, das ist wild. Man muss sich immer vor Augen halten, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also da kann man genauso für einen verantwortlich gemacht werden. Was man aber natürlich sieht, sind die Effekte, dass die Leute
Anonym.
sich hinter einem Bildschirm verstecken können und hinter einem meistens ohne Profilbild, Account, ohne Klarnamen und dann eben ja, schreiben können, was sie wollen. Vieles wird von den Plattformen auch mittlerweile selber reglementiert. Man hat gute Möglichkeiten, auch als Content-schaffende Person oder als Content-schaffende Marke oder Medium viele Sachen zu filtern, die anhand bestimmter Worte und Co., die in eine falsche Richtung gehen. Aber natürlich trotzdem ist das noch ein, ist das ein Riesenthema, na klar.
Und ich glaube, Social Media ist auch ein inzwischen politischer Faktor, weil man damit sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und du hast ja bestimmt diese Diskussion über Ben Unscripted und Ben Höcke mitbekommen, wo da über 5 Millionen Klicks waren auf ein 4,5-stündiges Interview, muss man sich vorstellen. Ja, das ist das Fernsehen von solchen Quoten. Spricht. Und wie siehst du diese Entwicklung?
Man sieht also besonders in den Wahlperioden sieht man immer, dass verschiedene Medien je nach Zyklus dann einen großen Einfluss haben. Ich glaube, da gibt es so einen schönen Vergleich, wo man das auf so einer Zeitachse sieht und sieht, bei Roosevelt, meine ich, war es Radio, dann bei der ersten Trump-Legislatur war es Twitter, bei der zweiten Trump-Legislatur war es Podcast. Das ist auch ganz spannend. Da ist er in einen spezifischen Podcast gegangen. Kamala Harris ist zum Beispiel zu Call Her Daddy und in andere Podcasts gegangen. Also es war ein sehr, da hat man gemerkt, das spielt eine Rolle und das spiegelt sich natürlich dann auch bei uns wieder. Also mit einer leichten Verzögerung. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie sich dann diese entsprechenden Menschen positionieren, die das machen. Und was dann die Folgen daraus sind. Also natürlich spielt auch für die Politik, und das sehen wir, da gab es eine von der Vodafone-Stiftung, meine ich, eine große Studie erst dazu, was wie stark politische Meinungsbildung mittlerweile durch Social gebildet wird. Und das ist ein großer, großer Faktor natürlich. Ja.
Und man kann ja unterscheiden zwischen so Creator, die für sich selbst das machen und damit auch Geld verdienen. Bleiben wir bei Ben Unscripted, da hat es, glaube ich, ein lukratives Geschäft, wenn du zu einem 0,0001% der Creator gehörst. Es gibt halt sehr wenige, die das schaffen. Und dann gibt es, was du davor erwähnt hast, Marken und Unternehmen, die zu den Creatern gehören müssen, weil du sagst, wenn man nicht auf Social Media, sagen wir, nicht nur aktiv ist vielleicht zu passiv, sondern wenn man das nicht
beherrscht,
sehr klar strategisch als Baustein des Geschäftsmodells positioniert, dass man irgendwann einfach untergeht. Das ist schon eine, sagen wir, gewagte These. Kannst du die vielleicht mit aufgreifend begründen?
Ja, man sieht das ganz, ganz klar, dass die Markenbekanntheit oder die Bekanntheit von einem Unternehmen beispielsweise immer weniger eine Rolle spielt und stärker die Relevanz. Wie relevant ist diese Marke für mich wirklich in meinem Leben, dass das immer stärker eine Rolle spielt? Und das war, wenn wir uns das im historischen Verlauf anschauen, eigentlich auch schon immer so. Also wenn es Marken schaffen, nicht nur eben da zu sein und mit einem Werbespot beispielsweise bei einer Fußball-WM zu sein oder mit irgendwie Plakaten in der Zeit, sondern eben es schaffen, auf den T-Shirts zu stehen, während die Fußballer auf dem Platz stehen und damit irgendwie man wirklich eine Relevanz entwickelt zu dem Ganzen, dann hat das natürlich eine größere Wirkung. Und das passiert eben auch über Social Media. Deshalb müssen sich Unternehmen überlegen, wie schaffen wir es? Und es kann über den eigenen Account und eigenen Content sein oder dass man eben Menschen einbucht, die große Reichweiten haben und Co., dass man auf Social Media in einer Art und Weise präsent ist, die einen wirklich relevant macht in den speziellen Themengebieten und Interessensgebieten, wieder zurückkommen zu dem Content Graph Thema. Man möchte natürlich in die Interessensgebiete, wo das Produkt, die Dienstleistung, die man verkauft, ranpasst oder als Organisation das Gedankengut, was man hat, wo das ranpasst, da möchte man sich einordnen in diesen Interessensfeldern. Und da ist es eben heutzutage, und da bin ich fest von überzeugt, überlebenswichtig, dass man sich Gedanken macht, wie man das macht, weil man wird nicht überleben können als Unternehmen, da bin ich fest von überzeugt, wenn man Social Media ganz ignoriert. Denn das ist in anderen Medien ja in der Vergangenheit auch der Fall gewesen. Wenn wir uns Radio oder die Geschichte von Fernsehwerbung, die Geschichte von Kinowerbung und Co. anschauen, dann sind das alles Themen, die eine große, große Rolle gespielt haben. Und bei Social Media ist es omnipräsenter und noch größer, weil es für alle kostenfrei jederzeit in unserer Hand zugänglich ist und dadurch eine Möglichkeit schafft, eben Menschen zu erreichen und in einem, ja, einem Umfeld verfügbar zu sein, wo die Menschen sowieso sich schon aufhalten. Und das ist omnipräsent und jedes Unternehmen, egal ob es um Mitarbeitende geht, die man anwerben möchte oder irgendwann für sich gewinnen möchte oder ob es um Produkte geht, die man verkaufen möchte, muss sich heute fest Gedanken machen um Social Media und eben nicht nur, ach, das macht unsere Praktikantin oder hey, es macht unsere Social Media Abteilung, sondern sich wirklich im Kern der Strategie zu überlegen, wie trägt Social Media zu unserem Unternehmenserfolg bei und wie machen wir das groß und wie können wir das skalieren? Und das findet noch zu häufig und zu wenig statt.
Und wenn du das einem Industrie-CEO bei einem Hidden Champion erzählst, was ist seine Reaktion? Schmunzeln? Herablassendes Lächeln?
Kommt drauf an. Also ich beschreibe ja auch da viele Situationen in meinem Buch, wo ich das erzähle. Es gibt diese typischen Reaktionen, die man sich vorstellen kann mit, ach, das ist ja etwas, was meine Tochter macht und das tangiert uns ja als Maschinenbauer jetzt nicht so wahnsinnig groß und Co. Und dann sieht man eben aber auch ganz klar, dass die gleichzeitig wahnsinnig viel Geld ausgeben. Beispielsweise, ich bleib mal bei dem Maschinenbauer-Beispiel, weil du Hidden Champion gesagt hast, also irgendwo ein kleiner Maschinenbauer in Deutschland, der aber super Umsätze macht und das auch für die Zukunft sichern will, aber ganz klar merkt beispielsweise, er gibt, und das sieht man ganz, ganz stark, viel mehr als jemals zuvor aus für Stellenanzeigen beispielsweise. Also es sind unglaubliche Mengen, die für Stellenanzeigen, für Rekrutierung, für Fachkräfte, seien es in dem Bereich Ingenieure und Co., ausgegeben werden. Und da sieht man eben andere Unternehmen in dem Bereich, die das Problem komplett für sich gelöst haben, weil sie es wirklich schaffen, ein attraktives Unternehmen zu sein und nach außen darzustellen über Social Media und das in einer Expertenpositionierung und Co., wo eben die Leute auch von weit her für die Menschen arbeiten möchten. Und das muss man schaffen, da muss man sich hinbewegen in dem spezifischen Fall. In einem ganz anderen Fall, das beschreibe ich auch im Buch, da geht es darum, da habe ich, ich meine, es war 2023, ja, so um den Dreh, kann man im Buch nochmal nachschauen. Da bin ich zu einer sehr traditionellen Bank gefahren in Deutschland, also kennen wir alle. Und Banken haben ein großes Problem und zwar verdienen die sehr, sehr viel von dem, was sie machen mit ihrem Anlagegeschäft. Das heißt, wenn Menschen natürlich in ETFs, in Aktien, wie auch immer investieren, Anlagegeschäft ist ein großes Thema für Banken. Ist uns allen bewusst. Dann ist natürlich die Sache, oh, wir laden jetzt uns da mal jemanden ein, um Social Media zu verstehen, weil wir haben da anscheinend ein Problem. Und dann stand ich eben vor dieser Situation, dass die Person gesagt hat, ja, Sie sind ja heute hier so mit so einem leichten, ich möchte jetzt nicht sagen überheblichen Lächeln, aber mit einem Unterton auf jeden Fall, der mir ein Signal gegeben hat, der so sagte, ja, Sie zeigen uns ja heute mal, wie so Social Media richtig funktioniert und warum das für uns so wichtig ist. Und da war ich eben sehr klar und habe zu denen gesagt, nee, ich zeige Ihnen heute nicht, wie Social Media funktioniert, sondern ich zeige Ihnen, wie wir Ihr Geschäftsmodell retten, weil das ist in großer Gefahr oder wie wir Ihr Unternehmen retten. Weil, wenn wir uns anschauen, traditionelle Banken beispielsweise, die Leute, die da investiert sind, die sind um die 45, 50, 55, eine Generation, die eben noch bei traditionellen Banken ihr Anlagegeschäft gemacht hat. Und wenn wir uns die jüngeren Generationen anschauen, wo sind die denn investiert? Ja, bei Neobrokern oder bei Neobanken. Und das sind Trade Republic, Scalable und Co. Das heißt, wenn in 20 Jahren diese Menschen, die jetzt 50 sind beispielsweise, ihre Anlagen rausnehmen, weil es natürlich ihre Altersvorsorge ist, dann und keine neuen nachgekommen sind, die anlegen, dann haben wir ein großes Problem für die Bank, weil das Geschäftsmodell eben nicht mehr funktioniert. Wenn nicht genug Anlegerinnen nachkommen, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem haben eben die Neobroker über Social Media vor allem schon verstanden und dass eben dann eben die Zielgruppen, die sie da über erreichen, schon erreicht und sie angeworben für sich. Und da waren Banken beispielsweise gerade in Deutschland oder sind auch oftmals noch zu spät dran gewesen. Aber das ist nur ein Beispiel, wo man eben ganz klar sieht, es geht hier nicht um ein um ein Social-Media-Kommunikationsproblem, was wir haben, sondern es geht um eine Verschiebung, die wir haben, die man ernst nehmen muss, die ernsthaft die Geschäftsmodelle auch ganz klassischer Branchen bedroht und wo man Social Media nutzen muss, um dieses Problem zu lösen. Ich glaube, das macht es ganz anschaulich.
Und haben Sie dann zwei Praktikanten eingestellt anstelle einer? Oder was haben Sie da?
Sie haben es tatsächlich, also sie sind es tatsächlich sehr, sehr strukturiert angegangen, muss man sagen. Also die machen sich sehr stark Gedanken darüber und messen mittlerweile auch sehr, sehr stark, was für einen Einfluss Social Media auf ihr Anlagengeschäft, aber auch generell auf ihr restliches Geschäft hat. Und sie tracken auch, wie Menschen sie über Social Media wahrnehmen und Co. Das war zuvor weniger der Fall. Also sie haben stärkere Instanzen entwickelt, wie sie den wahren Impact, wie man immer so schön sagt, und den wahren Einfluss von Social Media auf ihr Kerngeschäftsmodell messen können. Und das ist der Faktor, den man entwickeln muss, beziehungsweise wo man ja ein Gefühl für bekommen muss.
Du greifst ja 6 Felder auf, die einem Unternehmen helfen sollen, erfolgreich zu sein, auch im Social Media Umfeld. Und das erste Feld beschreibt vielleicht auch die Notwendigkeit, nämlich der etablierte Mut. Warum beginnst du mit dem Mut?
Weil das ein Feld ist, ich schreibe ja das Buch über vor allem das deutsche Wirtschaftsumfeld und in Deutschland haben wir ein riesiges Problem mit Risikoaversion. Das ist was uns in vielen, vielen Teilen zurückhält und wir haben auch ein doch stärkeres Mutproblem auch in Deutschland. Das sehen wir in allen möglichen Bereichen. Also wir sehen, ich habe da ein schönes Beispiel, was mich die letzten Wochen viel beschäftigt hat. Jetzt vor ein paar, ja, ist schon wieder ein paar Wochen her, war die OMR. Und auf der OMR gab es früher für die Speaker Shuttle, die waren von Audi. Dieses Mal saß ich in einem BYD-Shuttle. Und das ist natürlich, also chinesischer Hersteller. Was mir da aber einfach aufgefallen ist, ich bin noch nie in einem BYD-Auto gefahren. Das ist ein tolles Auto. Also das ist ein super, ich habe da keine Mängel gehabt in der Bequemlichkeit oder wie ich da vorangekommen bin. Was man aber dann eben deutlich merkt, ist der, warum ist das so? Also das, die Frage kam einfach in meinem Kopf, warum sind hier mittlerweile auch chinesische Hersteller, die diese Shuttle eben stellen. Und das liegt ganz viel daran, dass wir uns zu spät in Deutschland, und das sieht man in der Autoindustrie und auch in den Zahlen der Autoindustrie gerade, dass wir uns zu spät immer mit Innovationsfeldern bzw. neuen Technologien beschäftigen und dann zu spät da zu große Massen rein investieren. Also uns das Risiko nicht wert ist, da viel Investitionen reinzugeben, um eben da schneller voranzukommen. Und den Preis dafür zahlen wir dann viele Jahre später, da was wir eben jetzt sehen. Und das erlebe ich vor allem auch in Social Media, dass die Leute zu safe agieren, so möchte ich es einfach mal nennen. Also die haben ihre Unternehmensreputation im Blick, was auch sehr, sehr wichtig ist, das verstehe ich auch. Da vielleicht auch jahrelange Tradition von irgendwelchen Unternehmen, aber wir müssen eben die Sprache der Menschen und die Sprache sprechen, was die Menschen auch interessiert und nicht einfach versuchen wollen, unsere Werbe- und Unternehmensbotschaften rauszuschreien und dann zu hoffen, dass uns jemand hören will, weil das wird nicht der Fall sein. Wir müssen das in die Relevanz der Menschen einbringen und eben in die Kulturfelder, mit denen sich die Menschen beschäftigen, einbringen. Und da reicht es eben nicht einfach nur ein Video zu machen, wo man erklärt, oh, das sind 3 tolle Fakten über mein Unternehmen, sondern man muss sich wirklich Gedanken machen, was beschäftigt die Leute, wo hole ich sie ab, wie hole ich sie ab, wie schaffe ich das mit Sprache und Co. Und was oftmals dabei fehlt, ist eben, oh nee, wir machen safe, also wir posten lieber nur Produktbilder und Co. und wissen, da kann uns nichts passieren, anstatt wir trauen uns was, wir versuchen was, wir investieren in neue Ideen, wir glauben an anderes Denken, wie man etwas angehen kann und das fehlt vielen, vielen Unternehmen, gerade auch vielen größeren Unternehmen oftmals in der ganzen Zusammenarbeit und auch, das ist ja dann ein späterer Faktor, da spielt auch viel das Thema Vertrauen mit rein. Also Vertrauen in das Team, dass das Team schnell agieren kann, dass die schnell arbeiten können, wenig Freigabeschleifen haben und Co. Also das ist ein großer Faktor. Deshalb habe ich etablierter Mut sehr, sehr weit vorn rangestellt und habe es eben auch nur nicht nur Mut genannt. Das ist mir auch noch immer wichtig zu sagen, weil nur Mut der einzelnen Abteilung oder der einzelnen Person, die Social Media macht, bringt uns nicht weiter. Es muss ein etablierter Mut Mammut sein, der durch Prozesse und durch ja, Chefetagen hindurch ein Stück weit etabliert ist, damit eben solche Dinge vorankommen können und in Vertrauen in solche neuartigen Konzepte und Innovationen besteht. Und ja, deshalb ist das ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Faktor.
Und du betonst auch die Bedeutung vom Zeitgeistwissen. Mhm. Ja, das ist auch so Seismograph für die Entwicklung in der Gesellschaft, ja, wo die man anzapfen kann. Ja.
Absolut, also ich fasse das zusammen unter Social Media und Zeitgeistwissen. Also man muss verstehen, um auf Social Media zu sein, muss man Leute haben, wenn man sich vor Gericht befindet, hat man einen Anwalt bei sich, weil der sich mit Recht auskennt. Wenn man sich auf Social Media befindet als Unternehmen, sollte man Leute haben, die da eine Ausbildung haben, da eine Expertise haben, Social Media können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist, also sie sollten sich mit den Plattformen kennen und das bedienen können. Das ist oftmals nicht mal ein Altersthema. Also oftmals wird auch gesagt, ja, unsere Azubine, die kann doch einfach mal Social Media machen. Ja, nee, die hat vielleicht aber gar kein Interesse daran. Also die ist vielleicht Social Media Konsumentin stärker, aber die hat vielleicht selber noch nie ein Video aufgenommen. Also es ist, man kann jetzt auch nicht so pauschalisieren, ah, jeder junge Mensch ist gleichzeitig ein Social Media Experte. Das ist ja auch Quatsch. Also man muss sich schon schauen, dass die Leute ja ausgebildet sind in dem Bereich Social Media Wissen haben, das können. Und dann eben der andere Faktor ist eben dieses Zeitgeistwissen. Also und das heißt nicht immer nur zu wissen, ah, was ist jetzt gerade Trend auf Social Media, zu welchen Sounds wird gerade getanzt und wie funktioniert das Ganze, sondern es ist zu wissen und Trendzyklen zu erkennen, die wichtig sind in der gesellschaftlichen Bewegung. Also jetzt zum Beispiel die Fußball-WM, wo wir alle wissen, da wird sehr, sehr viel auf Social Media zu stattfinden. Wie ist es beispielsweise möglich, wenn ich weiß, dass viele meiner die Leute, die interessiert sind an meinem Produkt oder an meiner Dienstleistung, wie ist es möglich, dass wir damit reinkommen, wenn eben meine Zielgruppe fußballaffin ist beispielsweise und Co. Wie ist es möglich, dass wir da irgendwie mit einer Rolle spielen können? Wie können wir eine Verbindung dazu schaffen? Und dieses Zeitgeistwissen zu haben oder, keine Ahnung, wenn ich eine Modemarke bin, dann muss ich wissen, dass der erste Montag im Mai immer die Met Gala in New York ist, oder? Also diese Wissen zu haben, und zu sagen, wo, an welcher Stelle gehe ich rein, wo investiere ich meine Zeit und wo lohnt es sich, kulturelle Momente aufzugreifen. Und das hat auch viel mit Nostalgie zu tun. Also gibt es Sachen, die ich aus der Vergangenheit wiederholen kann beispielsweise, wo viele Menschen in meiner Zielgruppe eine Erinnerung dran haben oder das mit irgendwas Speziellem verbinden. Also dieses Zeitgeistwissen und ein Stück weit nicht nur ein Gefühl dafür zu haben, sondern zu sehen, ah, da passiert viel in dem Bereich, weil Menschen sich erinnern, weil Menschen da Anklang finden, weil das gerade eine Bewegung ist in der Gesellschaft, da einen Finger drauf zu haben und zu wissen dann auch, wie man seine Marke da einspielen kann, wenn man möchte, beziehungsweise Teil davon werden kann, das ist ein super wichtiger Faktor, ja.
Das kann aber auch zur Gefahr werden, wenn man jedem Trend nachläuft. Und wir haben ja auch sehr viele Vorwürfe im Bereich Greenwashing erlebt, wo das en vogue war, diesem Trend, ja, der sehr wichtig ist, nachzulaufen, aber das nicht ernst zu meinen. Hast du das auch beobachtet?
Das Wichtige dabei ist, mir Zeitgeistwissen zu haben und dieses zu bedienen, beziehungsweise dieses zu nutzen, heißt nicht Trendhopping zu betreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich als Account nur oder als Unternehmen nur von einem Trend auf das nächste springe, dann mache ich meistens vor allem eins und das ist den Trend größer, aber nicht den Effekt, den der Trend auf mein Unternehmen haben sollte. So, und das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Zeitgeist heißt ganz viele Dinge oder dieser popkulturelle Gedanke sind ganz viele Dinge. Das heißt für jemand, der leidenschaftlicher Motorfahrer ist oder jemand, der Formel 1 konsumiert oder jemand, der in Stricken interessiert ist, die haben ganz unterschiedliche Zeitgeist-Themen und ganz unterschiedliche Thematiken, die sie beeinflussen. Natürlich gibt es größere Trends oder größere Bewegungen in unserer Gesellschaft, die eine Rolle spielen. Also sowas wie, dass Menschen wieder sich stärker in Gemeinschaften zusammenfinden, auch offline. Also das sehen wir jetzt in diesen Running Clubs, die es in Deutschland stärker gibt, oder in diesen es gibt mehr Paddle Clubs mittlerweile, die angemeldet sind. Also so neue Sportarten und Co., die auf Social Media entstehen, aber dann sich Leute offline dazu zusammenfinden, weil sie auch wieder Community und Zusammenschluss suchen. Das ist natürlich, das sind große Makrotrends. Aber dann muss ich eben herunterbrechen, wenn ich jetzt eine Marke bin für oder ein Maschinenbauer bin, was heißt das denn für mich? Ne? Also wollen sich vielleicht Frauen in Ingenieurwesen mehr miteinander verbinden? Haben die, wie kriege ich das hin? Wie kann ich da Teil davon sein? Oder wenn ich ein, bleiben wir mal bei dem Motorsportbeispiel, ich mache, vertreibe Motorräder, wie kann ich einen eigenen Motorradclub bauen und Co. Ne? Also man muss immer dann die Bewegung oder die gesellschaftliche Veränderungen nehmen und schauen, wie kann ich das auf mich übertragen und dann auch klar für sich feststellen, macht das Sinn, das überhaupt für mich zu etablieren oder ist das was, das für mich gar keinen Sinn macht? Also diese Unterscheidung muss man treffen, nicht Trendhopping zu machen, sondern sich wirklich immer den Zeitgeist anzuschauen und dann zu schauen, wie und was kann ich da rein investieren und macht das wirklich an der Stelle für mich Sinn oder lasse ich es einfach auch aus? Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber wer nur Trendshopping betreibt, hat keine Strategie.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen mehr erwartet, das Thema Narrative, weil ich das Gefühl habe, dass so erfolgreiche Social Media Unternehmer, ja, nehmen wir Red Bull, ja, die vermarkten nicht deren Getränke auf den Social Media. Ja. Die vermarkten die Gefühle und deren Narrativ des Extremen, des Aktiongeladenen, der freischaffenden Künstler Adrenalin-Junkies, dem man Flügel verleiht. Ja.
Genau, da hast du schon was verstanden, was ganz viele Unternehmen nicht verstehen. Weil das Erste, was natürlich Unternehmen dann immer sagen, mit wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt Social Media ernst oder man muss Social Media stärker betreiben, ist so, wir müssen dann ganz viel Produkt in die Kamera halten von uns und ganz viel über unsere Produkte oder Dienstleistungen erzählen. Das will aber keiner hören. Und es geht genau das, um was du sagst. Man muss eben sich schauen, was ist das übergreifende Leitthema, was wir vermitteln wollen und wo kriegen wir auch vielleicht eine stärkere Einflugsschneise in eben diese Interessensgebiete, die Leute interessieren. Und für Red Bull, das ist ein super Beispiel, finde ich, die schaffen es eben über diesen Extremsport, über dieses über Grenzen hinausgehen, ein eben Gefühl zu vermitteln, was eben resoniert mit diesen Menschen und was sie, muss man natürlich auch noch sagen, das ist sehr unterhaltsam, das ist sehr, bindet sehr viel Aufmerksamkeit, ist emotionalisiert stark und dadurch schafft das Red Bull natürlich auch eine große Menge an Zuschauerschaft einfach zu binden, weil es eben so aufreibend und emotionalisierend ist. Aber genauso gibt es auch andere Unternehmen, die das sehr, sehr gut schaffen. Also bei einem, bleiben wir mal in diesem Sportbereich, bei Nike hat ein anderes Image als ein On-Running, ne? Also da verbindet man andere Gefühle mit oder ein auch bei Autos ist es so, ein BMW hat ein anderes Image als ein Porsche. Das ist ein anderes Lebensgefühl, was da vermittelt werden soll. Und da muss man sich, auch ein Aldi hat ein anderes Lebensgefühl als ein Rewe. Und das muss man sich anschauen. Und da muss man eben schauen, was ist dieses übergreifende Thema, womit mich die Leute verbinden sollen? Was zahlt auf meine Produkte ein? Und wie kann ich das eben schaffen? Und ich glaube, genau so, und das muss die Überlegung sein, schafft man es eben heute auch von dir nicht nur gesehen zu werden, sondern vor allem als relevant empfunden zu werden. Und das ist das Spannende. Also jetzt hat man, das war das beste Beispiel, was wir in dem Bereich gesehen haben, Arda Saatchi, als er jetzt seinen Wüstenlauf da gemacht hat. Millionen von Menschen gucken da im Livestream zu, wie dieser Extremsportler da seine, 600 Kilometer läuft am Stück und emotionalisieren da komplett damit. Und na klar, wer ist da dabei? Das ist Red Bull und nimmt das Ganze von Anfang an mit, weil das eben zu denen passt und sich dieses Image aufgebaut haben. Und immer genau das immer zu schauen, also nicht nur einmal zu sagen, das ist unser Leitthema und das ziehen wir jetzt durch, sondern immer wieder anzupassen. Wie können wir, dann sehen wir eben so ein Adasachi, alle interessieren sich gerade für Laufen, dann müssen wir eben in das auch rein investieren und Co. Also immer wieder weitere entwickeln, wie kann ich mein Schirmthema, so möchte ich es mal nennen, oder wie kann ich das Thema, über das ich emotionalisieren möchte, weiterdenken?
Hast du ein paar spannende Beispiele im klassischen Industriebereich in Deutschland, wo du sagst, da haben sich Unternehmen gut gemausert und von einer Raupe zu einem Social Media Schmetterling?
Lass mich mal kurz überlegen. Ein sehr schönes Beispiel von einem klassischen Unternehmen, was man sich anschauen kann, vielleicht auch aus einem Bereich, wo man es nicht vermuten würde, ist ein Bauunternehmen. Das ist die Gerber Unternehmensgruppe, heißen auch so auf Social Media. Kann man sich mal anschauen. Die machen wirklich klassischen Bau. Also da sind ganz viele Baufahrzeuge, ganz viele Menschen, die da als Maurer arbeiten oder was auch immer. Und eben ja Gebäude bauen, Straßen bauen, wie auch immer. Und was die eben geschafft haben, ist diesen Beruf in Form von Edits und in einer Sprache darzustellen, die eben sehr, sehr nah an dem ist, wie Bauarbeiter miteinander sprechen und wie eben die Community auch miteinander spricht. Und dadurch kommen die natürlich bei den Leuten an. Also die Leute wollen für die arbeiten, das sieht man in den Kommentaren. Die Leute finden die witzig, die Leute finden die ja sympathisch, wollen mit denen was zu tun haben. Und da sieht man wirklich, die haben es geschafft, da auf einen Beruf auch, der vielleicht nicht mehr so ein gutes Ansehen hat, da wieder sehr, sehr viel Sympathie zu entwickeln und eine große Menschen drauf zu binden. Dann kann man sich natürlich auch anschauen, es funktioniert wirklich in allen Industriebereichen. Ich will immer so ein bisschen davon wegkommen, dass Leute denken, man braucht immer so super viel Budget oder super viel ja Manpower, und das können nur die großen Marken machen, quasi. Das ist Quatsch. Also da sieht man auch bei vielen Bereichen, ich habe im Buch auch beschrieben, ein Restaurant beispielsweise, was es geschafft hat, 30% mehr Umsatz zu machen über Social Media. Und das ist ein lokales Business, ne? Also auch das funktioniert. Genau. Und es gibt natürlich auch viele, viele große Firmen und viele, viele große Bereiche, die das sehr, sehr stark schaffen. Was auch ein gutes Beispiel ist, wo man sich eben sagen kann, die haben das verhindert, ist, oder haben es geschafft, ist Gymshark, ist immer ein tolles Beispiel, weil die haben es geschafft, in einem Unternehmen beziehungsweise in einer Branche, wo es sehr, sehr viele etablierte Player schon gibt, also Nike, Adidas, Puma und Co., die auch großes Marketing betrieben haben, haben die es geschafft, mit Social Media eben früher und stärker dran zu sein und das besser zu verstehen, und die sind jetzt auf einem gleichen Level wie die. Die sind nicht mehr so die kleine Internet-Brand, sondern die sind mittlerweile genauso groß. Und das ist, da kann man sich verschiedenste Beispiele aus verschiedensten Industrien anschauen. Da gibt's genug Unternehmen, die unter Beweis gestellt haben, dass du sowohl Mitarbeiter, Anwerbungskosten, also das ganze Thema Employer Branding und Rekrutierung maßgeblich reduzieren kannst, und natürlich der Faktor, der viele interessiert, dass man Umsatz und Umsatz steigern kann, Retourenquoten reduzieren kann, Käuferloyalität steigern kann und Co. Alles das ist möglich über Social Media und auch klar messbar.
Aber da musst du wirklich bemerkenswert sein, weil es gibt so viele Accounts von, bleiben die bei der Fashion oder auch in fast allen Bereichen, Beratungshäuser, Marketingagenturen, da muss man wirklich positiv auffallen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
Es ist eine große Herausforderung. Es ist aber eine, mit der man sich eben beschäftigen muss, weil es nicht da, also die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist abhängig von Social Media. Und da muss man sich eben, genau wie man in anderen Bereichen überlegen muss, wie muss man vielleicht seine Produktion optimieren, dass man weiterhin zukunftsfähig ist, so muss man auch da schauen, wie schaffe ich es da, zukunftsfähig zu sein, zu bleiben und Co. Sage ich, dass ein Unternehmen ohne Social Media zwangsläufig sterben wird in der Zukunft? Nein, sage ich nicht. Aber es wird viel, 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 viel schwieriger sein zu bestehen, als das, als wie das heute der Fall ist.
Und welche Rolle spielen die CEOs eines Unternehmens, die als Marke versuchen, das Unternehmen mitzuprägen?
Das ist eine große strategische Entscheidung, ob man das tun möchte oder nicht. Also da sieht man ja auch in Deutschland in allen Bereichen verschiedenste Herangehensweisen. Also wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, wie ein SAP, wie ein Siemens und Co., oder ein Telekom, dann ist es mittlerweile so, dass fast alle von denen, deren ganze Vorstände, also jede Person, die da drin ist, dass die für die Marken aufbauen, so ein Stück weit. Also, dass die für das Unternehmen sprechen, eine eigene Personal Brand, wie man heute sagt, entwickeln und dann eben dadurch das Unternehmen nahbarer machen. Was man sieht ist, das ist natürlich auch der Einfluss von Social Media, das funktioniert. Also das schönste Beispiel ist dabei immer, Bill Gates hat deutlich mehr Follower als Microsoft, weil die Menschen natürlich für die an Personen interessiert sind und an Menschen, mit denen sie reden können. Ne? Also dieses Menschen folgen Menschen, da ist auf jeden Fall was dran. Und da muss man sich ganz klar überlegen, es kann aber auch eine Strategie sein, das nicht zu tun. Also eine Marke mit ihrem Content und Co. kann auch erfolgreich sein, wenn der CEO oder die CMO oder wer auch immer aus dem Vorstand oder aus dem Unternehmen, wenn die nicht auf Social Media aktiv sein wollen. Kann das ein Hebel sein, der sehr erfolgreich funktionieren kann? Auf jeden Fall. Also da sehen wir ja auch sehr, sehr viele Beispiele, wie das wahnsinnig gut funktionieren kann. Also Tim Höttgens mit der Telekom, wahnsinnig gutes Beispiel, wie sie es darüber schaffen, eben auch wieder mehr Leute zu rekrutieren, Umsatz zu steigern und Co. Das kann eine Möglichkeit sein, aber das ist eine Option.
Und viele reden darüber, dass man das auch alles messen sollte, was man so investiert in Marketing, und kein Mensch weiß, was man da quasi messen sollte, welche Kennzahlen und ob überhaupt du hier etwas aufgreifen würdest in diesem Umfeld.
Also diesen Schritt finde ich sehr, sehr wichtig. Dem beschreibe ich auch deutlicher in Messbarkeit und Lernen, so habe ich das genannt. Wichtig ist, dass man vor allem die Beziehung zum Kerngeschäft herstellt. Das ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, weil es kann unterschiedlich sein, je nach Ziel, was ein Unternehmen verfolgt. Es wäre jetzt Quatsch zu sagen, diese drei Kennzahlen sollte man sich anschauen und dann weiß man, ob sein Social Media erfolgreich ist, weil das ist unterschiedlich. Wenn ich ein kleineres Unternehmen bin, dann möchte ich erstmal viele neue Leute zum Beispiel, dass sie von mir erfahren. So. Und da ist natürlich Reach super, super wichtig. Dann gibt es aber viele große Unternehmen, die erreichen schon sehr, sehr viele Leute, aber vielleicht schauen die nur 2 Sekunden das Video. Dann muss ich vielleicht mehr investieren, das zu verlängern. Also, dass die Leute sich länger mit meinem Content beschäftigen. Da ist Watchtime dann eben ein Parameter, was man sich anschauen muss. Also, man kann jetzt nicht sagen, oh, das sind die KPIs, die man sich anschauen muss oder die wichtigen Kennzahlen. Da muss man näher reinschauen, was für das jeweilige Unternehmen das Richtige ist. Also da kann man keine pauschale Aussage treffen. Was man aber pauschal sagen kann, ist, was ich viel zu häufig sehe, ist diese Annahme von, oh, wir haben jetzt 6 Millionen Views bekommen und wir haben 30.000 Likes und 500 Kommentare und hey, das ist doch super gelaufen. Und dann gibt's aber keine Weiterführung und keine langfristige Weiterführung dieser Beobachtung auf die Geschäftsziele hin. Das bedeutet, ich muss eine Verbindung schaffen. Viele große Marken machen das beispielsweise mit Brand-Trackings und Co., wo über Studien oder über Marktforschung ermittelt wird, wie wird meine Marke beispielsweise modern, lustig, sympathisch, preis-leistungsorientiert etc. Wie wird das auf diesen Parametern und auf diesen Argumenten wahrgenommen? Und was man dann eben sieht und was man auch deutlich sieht, mittlerweile, das sehen wir auch in der eigenen Arbeit oder sehe ich auch in der eigenen Arbeit, ist, dass man es eben schafft, über Social Media diese Parameter zu bewegen. Also wir sehen tatsächlich, wenn Accounts 1 Jahr betreut werden, 2 Jahre betreut werden, 3 Jahre betreut werden, dass man sieht, Markensympathie, also die Marke wird, keine Ahnung, 40% sympathischer wahrgenommen in der Gesamtbevölkerung. Und dann sieht man, dass das über die Social Media Heavy User kommt, weil die man ja auch schauen kann in der Marktforschung logischerweise, wer hat da wie geantwortet und Co. Und das ist natürlich ein großer Faktor, wo man das sich anschauen kann. Ein anderes kleines Beispiel, was ich erwähnen möchte, ist eben sich dieser Gedanke, den zu machen, wie kann ich mit dem Bezug zu einem realen Effekt herstellen, der funktioniert auch im Kleinen. Ich nehme wieder das Restaurantbeispiel aus dem Buch. Die hat sich zum Beispiel überlegt, ich will einmal austesten, wie viel mehr Umsatz kann ich denn wirklich über Social Media machen? Und ich will eben nicht nur sehen, ich bekomme tausende Likes und tausende Views, sondern wie kann ich wirklich mal beweisen, dass ich Umsatz über Social Media generiere als Restaurant? Und dieser Gedanke ist super viel wert, weil was daraus entstanden ist, zum Beispiel, die hat einen Test gemacht, wo sie gesagt hat, ich launche ein Produkt, also oder ein Gericht, was nicht auf der Karte steht und bewerbe das auf TikTok unter dem Namen beispielsweise Pistazien-Pancake und auf Instagram nenne ich das Dubai-Pancake. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel. So, und dann kommen die Leute, steht ja nicht auf der Karte, kommen die Leute in den Laden und sagen, ich hätte gern den Pistazien-Pancake. Das war für sie die Indikation, oh, die muss ja von TikTok kommen. Oder dann kommt die andere Person in den Laden und sagt, ah, ich hätte gern den Dubai-Pancake, also muss die ja von Instagram kommen. Und dann hat sie wirklich mal, das war auch so in der Kasse hinterlegt, dann hat sie wirklich mal tracken können, wir reden jetzt auf einem ganz kleinen Level, ne? Aber da hat sie wirklich mal tracken können, oh, das kommt über Social Media und so viel mache ich über Social Media. Und diesen Schritt zu gehen, das finde ich so, das ist jetzt ein ganz, ganz kleines, banales Beispiel, aber dieser Schritt im Kopf oder dieser Schritt in der Strategie zu sagen, wir schauen uns nicht nur an, was bewirkt das denn alles auf Social Media oder was haben wir denn für Plattformkennzahlen, die wir uns anschauen, sondern wir bewegen unseren Blick hin zu unseren Geschäftskennzahlen und gucken uns an, wie wir Social Media mit unseren Geschäftskennzahlen verbinden können. Das ist der entscheidende Schritt und da spielen CEOs eine wesentliche Rolle, weil die das meist verlangen und eben auch hinterfragen und sich stärker ins Bewusstsein geben sollten, dass das ist, wo wir rein investieren müssen, in diese Verbindung, dass wir wirklich sehen können, wie zahlt unser Social Media auf die Kerngeschäftsziele ein.
In so einem B2B-Geschäft kommt natürlich LinkedIn sehr stark in Fokus. Ja. Und was ich jetzt beobachte, in den letzten paar Jahren hatten wir auch hier eine deutliche Verschiebung von Social Graph to Content Graph, wenn ich mich nicht irre. Weil wenn du 100.000 Follower hast, heißt es nicht, dass bei 100.000 Followern dein Posting angezeigt wird. Auf jeden Fall, das ist jetzt meine Beobachtung. Sondern es kommt darauf an, wie emotional so ein Posting aufgeladen wird. Deswegen merkt man auch eine Facebookisierung bei LinkedIn.
Wobei man bei LinkedIn sagen muss, der Algorithmus ist schon noch ein Social Graph Algorithmus. Also man sieht ja oben, wenn du jetzt mal auf deinen LinkedIn-Feed gehst, dann sind die meisten Beiträge, die du siehst, sind durch soziale Verbindungen. Weil du mit einer Person verbunden bist und dann hat die einen Beitrag kommentiert und dann wird dir der Beitrag angezeigt. Das sieht man immer, wenn du jetzt in deinen LinkedIn-Feed gehst, wird dir ein Beitrag angezeigt und dann steht oben, Laura hat das kommentiert beispielsweise. Ja. So, und das ist ja purer Social Graph. Also da sagt man ja, oh, Laura ist mit dir befreundet, also muss ihm ja ähnliche Sachen interessieren, weil Laura das kommentiert hat. So, das ist ja purer Social Graph. Was man noch nicht so viel auf LinkedIn bekommt, ist eben, dass man wirklich Beiträge ausgespielt bekommt mit von Personen, mit denen man noch gar nichts zu tun hat. Also wo niemand aus dem Netzwerk kommentiert hat und Co. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Entwicklung weiterhin noch vollzieht. Und man muss einfach sagen, ich mache auch sehr viel auf LinkedIn und es ist auch für meine Branche sehr, sehr wichtig. Man muss trotzdem sagen, LinkedIn ist kein Massenmedium in Deutschland. Wir haben 8% der Menschen in Deutschland nutzen LinkedIn wöchentlich. Nur 2% der Menschen in Deutschland nutzen LinkedIn täglich. Also man muss sich wirklich vor Augen halten, dass wir von einer kleinen Bubble sprechen und vor allem auch von einer ganz bestimmten Zielgruppe, also Menschen, die in einem Ausbildungsberuf tätig sind beispielsweise oder auch jüngere Personen, die noch vor einer Ausbildung stehen und Co., die sind kaum auf LinkedIn. Also es ist eine ganz, ganz kleine, oft auch Akademikerinnen-Bubble, in der wir uns auf LinkedIn befinden. Ja, die ist wichtig für viele Unternehmen und die ist wichtig für viele Berufe und da kann man ja viel Reichweiten binden, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass wir bei LinkedIn einfach von einer kleinen Bubble sprechen und das wird häufig oftmals in diesen B2B-Diskussionen ein Stück weit unter den Teppich gekehrt, weil man eben vielleicht auch nicht mutig genug ist, mal andere Plattformen auch auszuprobieren.
Hans, ich habe ja von dir gelernt, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern auf die Relevanz.
Ja, richtig.
Das ist die Frage, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Richtig, und wenn deine Zielgruppe in so eine Bubble unterwegs ist, ich weiß es nicht, zum Beispiel, wenn wir Hidden Champion nehmen, so ein Industrieunternehmen, aus irgendwo, aus einem Hidden Ort, ist das der Weg, deren Marke über TikTok zu vermarkten grundsätzlich oder kommt es auf das Ziel drauf an. Ja,
ja, das Ziel ist das Ausschlaggebende. Also wenn du der, nehmen wir mal den Maschinenbauhersteller aus irgendeinem kleinen Ort bist, dann musst du schauen, wo drückt denn der Schuh, beziehungsweise was ist das Ziel? Ist das Ziel, wirklich mehr Ingenieurinnen zu bekommen? Ist das Ziel, mehr Maschinen Azubis zu verkaufen?
Oder ne? Also, Azubis zu gewinnen zum Beispiel.
Ja, genau, Azubis, Riesenthema. Da auch immer dieses Missverständnis, finde ich super spannend auch. Bei Azubis und Azubi-Marketing wird dann immer zuerst in TikTok gedacht und Co. Und es werden aber ganz viele andere Plattformen auch außen vor gelassen. Wenn ich mir Azubi-Marketing beispielsweise anschauen würde, die erste Plattform, mit der ich mich beschäftigen würde, wäre Snapchat. Also weil Snapchat hat die jüngste Social-Media-Zielgruppe in Deutschland, die aktivste, die, wo die Leute am meisten verbunden sind. Also da muss man sich klar anschauen, was sind eben Faktoren, die Sinn machen und wo muss man reingehen. Aber natürlich macht auch TikTok Sinn und Co. Aber da eben auch in den Austausch zu gehen und zu sagen, das ist dann so eine Verbindung gerade, dann geht eben an die Schulen, aber gleichzeitig muss eben auch auf TikTok, wenn die euch dann suchen, irgendwas da sein, ne, wo sie sich mit identifizieren können. Also und das darf nicht peinlich für die sein. Und das ist so ein Thema, damit muss man sich eben auseinandersetzen. Was ist das Ziel und wie komme ich dahin mit welchen Plattformen? Und da so eine Pauschalisierung zu treffen, jeder muss jetzt TikTok machen und Co., ist es eben nicht. Für mich macht es auch Sinn, super aktiv auf LinkedIn zu sein. Aber für viele Unternehmen und deren Ziele, da frage ich mich ganz, ganz oft, warum postet ihr so viel auf LinkedIn?
Verstehe ich. Hans, wie siehst du grundsätzlich den Trend der Verbote in Bezug auf Social Media und junge Menschen? Weil es gibt ja sehr, sehr viele Untersuchungen, die tatsächlich darlegen, dass dieser übermäßige Konsum in einem jungen Alter einfach sehr, sehr viel Schaden anrichtet.
Also eine Verbotsdiskussion, die wir gerade haben, die halte ich tatsächlich für sehr gefährlich. Beziehungsweise sehr einseitig und sehr, ja, das ist für mich politisches Theater, so möchte ich es gerne nennen, weil aktuell ist es so, dass wenn wir reden in Deutschland oft gerade über ein Verbot von Social Media ab 14 Jahren bei Jugendlichen. Das würde,
bis 14 Jahre.
Ja, also genau, dass man ab 14 Jahren quasi Social Media nutzen kann, also bis 14 Jahre, dass das Verbot da ist, genau. So, und das würde, rein theoretisch wäre das eine Verschiebung von einem Jahr. Weil was viele gar nicht wissen, ist in den AGBs von den Plattformen ist bereits drin, dass Social Media erst ab 13 genutzt werden kann. Also das steht in den AGBs.
Das wird ja nicht durchgesetzt, oder?
Genau, eben. Und das ist das Thema, wenn wir jetzt
13 Jahre quasi,
genau,
die AGBs werden nicht durchgesetzt.
Ne? Genau, richtig, es wird überhaupt nicht durchgesetzt. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen Social Media Verbot ab bis 14 Jahre, dann ist das erstens nur eine Verschiebung in einem Jahr und zweitens wird das immer noch nicht durchgesetzt werden. Also die große Frage ist, wie wird das kontrolliert? Wie entsteht das Ganze? Australien ist das beste Beispiel. Die haben das probiert, die haben das versucht. Und was man aber da sieht, ist, das Einzige, was wirklich angestiegen ist, ist die Nutzung an VPN-Nutzungen, die genutzt werden, um eben in andere VPN eben Zugang zu bekommen und dann sich über andere Countries einzuwählen. Also die Jugendlichen, die das betrifft, die finden Wege, wie sie das eben umgehen können. Ich glaube, worin wir viel stärker investieren müssen, sind zwei Dinge. Das erste ist Aufklärung und Bildung, gerade auch was unsere Eltern angeht und was die Menschen an sich angeht. Die jungen Menschen müssen auch verstehen, warum der übermäßige Konsum, warum das vielleicht etwas mit ihnen bewirken kann. Die Eltern müssen verstehen, warum das geschieht und dürfen das auch nicht immer so als Teufelswerk abtun. Ich finde es immer schwierig, wenn Social Media mit so Tabak- oder Alkoholkonsum fast schon gleichgestellt wird in manchen Augen. Und das ist doch schon eine Herangehensweise, die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo sehr viel pauschalisiert wird. Und das zweite Thema, wo wir uns Gedanken machen müssen, ist eben, dass die Plattformen auch stärker in die Pflicht genommen werden müssen. Also warum sind gewisse Inhalte auf Social Media überhaupt vertreten? Warum werden die nicht stärker geblockt und gefiltert? Warum sind gewisse Möglichkeiten nicht stärker gegeben, dass man eben kinderfreundliche Feeds bauen kann, die einfacher sind, die stärker funktionieren und Co. Also da gibt's ja schon Ansätze mit YouTube Kids und ähnlichen, die man sich mal anschauen kann. Also diese zwei Faktoren sind da sehr, sehr wichtig. Ein Verbot auszusprechen, sieht man im Beispiel von Australien, scheitert rigoros. Das ist also diese Verbotspolitik, das ist ein politisch aufgeladener Begriff, an den sich viele aufhangen und sagen, ein Verbot, das ist die Lösung, das ist die Chance. In der Umsetzung sieht es jedoch ganz anders aus.
Hast du ein paar vielleicht Tipps für unser Publikum? Sind viele jetzt auf den Social Media Kanälen aktiv, was die noch erfolgreicher machen würde? Zum Beispiel meine Empfehlung ist immer in so einem Kontext, Konsistenz schlägt immer die Intensität. Ja. Das ist das, was ich beobachte, da man sagt, okay, ich muss jetzt aufholen, da dreht man für 6 Wochen und danach flacht es wieder ab. Also hast du so ein paar Tipps, die dich bewegen?
Das ist sehr wichtig, was du sagst. Also man sollte sich viel mehr langfristig orientieren. Also wie kann ich Prozesse etablieren, die in meinem Unternehmen jeder Stresssituation im Kurs standhalten? Das ist genau das, was du sagst. Also wer macht das bei uns? Wie etabliere ich das genau? Wie sind die Abläufe? Wie sind die Art und Weisen, wie das abläuft und wie ist unser Team dafür organisiert und Co. Das ist sehr, sehr wichtig. Das zweite ist sehr, sehr konkret, Freigabeschleifen reduzieren. Das ist etwas, was ihr stärker machen könnt. Kompetenz, Posting-Kompetenz in die Social-Media-Teams zu holen. Das bedeutet, stärker an das Team vertrauen und das, was sie posten wollen und nicht bei allen immer versuchen, die Hand drauf zu haben. Generell wollen wir mal davon ausgehen, dass jeder Mitarbeitende und Unternehmen nur das Beste für das Unternehmen möchte und das in seiner Arbeit auch dementsprechend widerspiegelt. Und dementsprechend wollen sie mit den Inhalten ja was Gutes fürs Unternehmen bewirken. Natürlich muss man sich einstellen, gemeinsam auf eine Strategie, die man verfolgt, aber dass die Freigabeschleifen, wenn die jetzt 5 Stufen haben oder jedes Mal der CEO und der Chef draufschauen muss, dann ist irgendwas falsch. Also das sollte auf jeden Fall großartig reduziert werden beziehungsweise großartig eingestampft werden. Und das dritte ist eben, worüber wir schon viel gesprochen haben, sich Gedanken zu machen und Systeme zu etablieren, wie man wirklich, und da ist das Restaurantbeispiel ein gutes Beispiel, und das eben über externe Marktforschung für größere Unternehmen das Messen stärker in Betracht zu nehmen, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie schaffen wir es, Social Media stärker für uns zu nutzen, im Sinne von, wie schaffen wir es zu messen, ob das Einfluss auf unser Geschäftsmodell und auf unsere Geschäftszahlen hat. Das sind Tipps, das sind keine konkreten Tipps. Ich bin immer kein Freund von Ratgeber-Tipps, weil es so unterschiedlich ist. Und das Buch, was ich dazu auch geschrieben habe, ist auch kein Ratgeber. Das ist eine Einschätzung eben darüber, warum Social Media als Wirtschaftsfaktor so wichtig ist und wie er sich etabliert hat. Aber ja, sich da dann genaue Gedanken zu machen, was heißt das für uns? Wie müssen die Videos aussehen? Was müssen Beiträge sein? Was müssen die inhaltlich beinhalten? Das ist natürlich immer nochmal eine ganz andere Sache, mit der man sich dann auseinandersetzen muss und wo einfach oftmals auch das Wissen beziehungsweise das Handwerk fehlt. Das kann man aber lernen. Was viel, viel wichtiger ist, ist aber, dass die Strukturen und Prozesse im Unternehmen geebnet sind, damit Social Media überhaupt funktionieren kann, weil genau, sonst investieren da Leute sehr, sehr viel Zeit rein und es führt zu keinem Ergebnis.
Ja, das ist natürlich traurig, ja. Was aber häufig passiert. Wie siehst du die Podcast-Formate per se? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, 4 Millionen Podcasts inzwischen. Und davon sehr, sehr viele inaktiv, weil man sehr schnell Geduld verliert, weil der Erfolg sich nicht einstellt. Was sind deine Erfahrungen?
Ich glaube, das Wichtige bei Podcasts, was man sich vor Auge halten muss, ist, dass Reach da bei weitem nicht alles ist. Wenn sich jemand eine Stunde länger sogar mit deiner Stimme, mit deinen Inhalten beschäftigt, dann ist diese Person in ihrer Aufmerksamkeit schon mal mehr wert als jemand, der sich vielleicht nur 3 Sekunden deinen TikTok angeschaut hat. Also das ist eine ganz andere Art auch von Bindung, also kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist eine ganz andere Art von Bindung, die man hat, und deshalb ist vielleicht ist nicht so entscheidend, dass dein Podcast 20.000 Viewer hat oder Listener hat, aber vielleicht 100, die die richtigen sind. Und das muss man sich vor Augen halten, was beim Podcast dann auch das Gleiche wie was für alle Social Media und alle Maßnahmen, ehrlich gesagt, gleich gilt, was du gesagt hast, Konsistenz. Also das zu sagen, nach einem Jahr oder nach ein paar Wochen, da passiert nichts, ja, dann musst du vielleicht nochmal was anpassen, musst vielleicht was anders machen und danach einem Jahr, 2 kannst du noch mal schauen, wie das funktioniert. Generell ist aber wichtig, natürlich sich auch immer Mechaniken zu überlegen, wie kann ich mehr Leute erreichen? Und das ist eben, ist Video eine Möglichkeit? Ne? Also wir nehmen hier auch mit Video auf, kann ich daraus noch mal Snippets machen, das auf anderen Plattformen verwerten und Co. Kriege ich dafür mehr Listener in meinem Podcast? Also ich glaube, wie man das gut skalieren kann, das hat Stephen Bartlett mit Diary of a CEO ganz gut bewiesen. Also da ist das ist sehr, sehr gut möglich. Was oftmals eben unterschätzt wird, ist das wird bei allen Bereichen unterschätzt, die Arbeit, die ein Instagram-Account macht, die Arbeit, die ein Podcast macht, die Arbeit, die ein Newsletter macht, etc. Das wird oftmals unterschätzt und dann kann man es eben nicht konsistent und nachhaltig betreiben. Und das muss man sich im Vorhinein ganz genau anschauen und eben ja, dann nachhaltig Systeme und Prozesse etablieren, dass man das aufrechterhalten kann.
Ja, und Mut zu haben, mit Misserfolgen, vor allem am Anfang,
total
klar zu kommen, weil das, ich glaube, wenn man als Person nicht die Reichweite von Markus Lanz hat,
ja,
oder Precht, dann ist das verdammt schwierig, sofort erfolgreich zu sein.
Ja, aber ich sag auch trotzdem immer, wenn du, nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Stunde in die Podcast-Aufnahme investiert, dann eine Stunde vielleicht ins Schneiden, Uploaden, alles drum und dran, oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann, selbst dann hören sich das vielleicht nur 100 Leute an. Dann ist es trotzdem, dann hast du mit diesen 3 Stunden Aufwand, haben sich 100 Leute eine lange Zeit mit dir und deinen Themen beschäftigt. Wo schaffst du das vielleicht sonst? Ne? Also schaffst du das mit 3 Stunden Arbeit, dass sich sonst 100 fremde Leute mit deinen Sachen beschäftigen? Also das ist immer so die Sache, die man sich vor Augen halten muss. Man hat ja nicht immer, zum Beispiel ich mit meiner Social-Media-Arbeit, ich habe ja auch eine super spitze Zielgruppe. Ne? Also ich will ja nicht die Gesamtgesellschaft abdecken. Und das ist eben, das muss man sich vor Augen führen, oder du vielleicht auch mit deinem Podcast, das ist auch eine spitze Zielgruppe, da wo man auch nicht die Gesamtbevölkerung vielleicht erreichen möchte. Und das ist ja das Thema, was man sich vor Augen halten muss. Für wen macht man das und wie misst man Erfolg auch richtig? Also wenn man jetzt 20 Views auf einen Reel hat, dann ja, muss man sich schon Gedanken machen, aber bei anderen Formaten kann das auch schon viel sein.
Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt. Stell dir vor, du hast jetzt 1500 Aufrufe. Ja, stell dir vor, ein Saal, wo 1500 Menschen dir zuhören oder
ja, deinem ganz genau.
Gesprächspartner. Das ist eine gute Imagination, um einfach dran zu bleiben.
Ganz genau.
Hans, vielleicht ein paar Fragen, wie angekündigt. Eine erste ungewöhnliche Frage. Wenn du dir vorstellst, dass du dein Leben wie ein Buch schreibst, ja, Kapitel für Kapitel, ja, so kann man das ja so reflektiert aufgreifen.
Mhm.
Welchen Titel würde dieses Buch tragen?
Boah, das ist immer eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt spontan beantworten müsste, wäre meine Antwort irgendwas, was sich bezieht auf das Thema Mut, der sich auszahlt, oder Mut, was sich lohnt, ist natürlich jetzt nicht schön, der ansprechendste Titel, aber thematisch wird es darum sich drehen, ja.
Resoniert, wenn das mit deinem Leben resoniert, könnten wir jetzt noch 1,5 Stunden darüber reden, was dich bewegt hat, genau diesen Titel mit aufzugreifen, weil das nach einem sehr spannenden Buch klingt, Hans. Zweite Frage, gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Ja, sehr. Ich hatte sehr, sehr früh, da war ich noch Schüler, habe ich ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht. Und da hat meine damalige Chefin hat zu mir gesagt, oftmals bei vielen Dingen erst einfach machen und dann eben weniger, also einfach erstmal ausprobieren und dann im Nachhinein kannst du die Kleinigkeiten fixen. Also oftmals, das sehe ich auch bei vielen, vielen erfolgreichen Startups und ähnlichen und neuen Agenturen und Co., die sind so ein bisschen diese Mentalität, wir bauen das Flugzeug, während es schon fliegt. Und das muss man sich so ein Stück weit aneignen, beziehungsweise das ist dann nicht ein Ratschlag, wo ich immer wieder merke, dass das sehr sinnvoll ist, dieses Mindset zu haben. Es fällt aber auch schwer oftmals, weil man natürlich schon mal eine Idee haben möchte, wie soll das Endresultat denn genau aussehen, bevor man was anfängt. Aber oftmals lohnt sich es doch dann einfach schon mal anzufangen und während des Prozesses herauszufinden, wie es am besten funktioniert.
Schön. Hans, hast du mal ein Buch gelesen, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Ich bin ein großer, großer Fan von allen Werken von Scott Galloway. Muss ich sagen, also die ja, prägen mich nach wie vor. Ich habe, glaube ich, jedes seiner Bücher bisher gelesen und die haben mich auch in dem, wie ich denke und ich glaube auch so ein bisschen, wie mein Werdegang verlaufen ist, so ein Stück weit geprägt, ja.
Sehr gut. Und die abschließende Frage, was ist für dich Sinn des Lebens, Hans?
Boah, jetzt kommst du mit den richtig tiefen Fragen um die Ecke, aber ich habe es ja schon geahnt aus den anderen Episoden heraus. Ich glaube, dieses Tun, in Bewegung sein, nicht stehen bleiben, ständig sich zu beschäftigen mit irgendetwas, mit den Themen. Ich glaube, dass das Leben, und das klingt oftmals sehr pessimistisch, aber dass es eine Aneinanderkettung von Problemen ist, die es zu lösen gilt, beziehungsweise die man lösen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem man sich abfinden muss, was aber auch ganz schön sein kann, weil man eben ja das Leben als so eine, ein Stück weit so eine Aufgabe sehen kann. Und ich glaube, diese Aufgaben sind ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man die nicht mehr für sich sieht und nicht mehr hat, dann ja, dann hat man ein Problem.
Danke dir. Das finde ich ein guter Weg im Leben, weil alles steinig ist und
Ja.
manchmal ist Leben auch Leiden. Da muss man viel Leidensfähigkeit mit aufbringen, um erfolgreich zu sein oder zufrieden zu sein. So ist es
Ja,
besser
absolut.
vielleicht. Ich danke dir herzlichst für ein sehr gutes Gespräch, Hans. Ich hoffe, dass wir vielen Unternehmen damit helfen können, noch erfolgreicher zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.